Die Wissenschaftsecke befasst sich heute mit ein paar Themen, die eigentlich nichts unter sich miteinander zu tun haben. Aber vom Verhalten und vom Lernen handeln sie dann doch alle ein bisschen. Das erste Thema behandelt das Entscheidungsverhalten von Hummeln bei der Nahrungssuche. Es ist hier, wie so oft in der Natur, ein Optimierungsproblem. Mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viel und möglichst gute Nahrung zu sammeln. Die Frage ist, wie finden die Hummeln die lohnendsten Blüten? Oder anders gefragt, wie viele Merkmale speichern Hummeln ab, um eine gute Nahrungsquelle schnell und sicher identifizieren zu können? Hummeln können sich, das weiß man, an der Farbe von Blüten orientieren, aber auch an der Lage, der Form, dem Muster und dem Geruch von Blüten. Was spielt hiervon die wichtigste Rolle? Um das herauszufinden, haben Forschende der Universitäten Konstanz und Würzburg die Insekten zunächst darauf trainiert, eine bestimmte Kombination von Merkmalen mit einer Belohnung zu verbinden, wie das bei solchen Forschungen ja oft gemacht wird. In einem Durchgang wurden die Hummeln beispielsweise bei einer blauen, sternförmigen Blüte mit Zuckerlösung belohnt, während eine gelbe, runde Blüte nur Wasser enthielt. Trainiert wurde in einem weiteren Versuchsaufbau auch mit Blüten, deren Farben sich sehr ähnlich waren, zum Beispiel gelb und orange. Nach mehreren Durchgängen konnten die Forschenden beobachten, dass die Hummeln vermehrt die Blüten anflogen, die ihnen Zuckerlösung boten. Sie hatten also gelernt, was sich lohnt. Im zweiten Schritt wurden die bereits antrainierten Farben und Formen dann miteinander vermischt und die Hummeln so vor die Wahl zwischen den erlernten Merkmalen gestellt. Die sternförmige Blüte war nun beispielsweise gelb, die runde Blüte blau. Und das eindeutige Ergebnis war, die Hummeln orientieren sich weiter an der einmal gelernten Farbe, nicht an der Form. Und sie erwarteten mehrheitlich bei der blauen Blüte ihren Nektar. Aber die Form hatten sich die Hummeln doch auch gemerkt, denn in einem weiteren Schritt waren schließlich alle Blüten einheitlich grau und nur Form oder Muster ließen noch auf die Belohnung schließen. Dann wählten die Tiere deutlich häufiger die Blüten mit der korrekten Form. Es gab allerdings auch einen Unterschied zwischen dem Lernen der richtigen Farbe und der vermeintlich richtigen Form. Das Lernen der Farbe geht nämlich schneller als das Lernen der Form. Anna Stöckel, Neuroethologin an der Universität Konstanz und Co-Autorin der Studie, fasste das Ergebnis knapp so zusammen. Ich zitiere sie. Das Lernen und Abspeichern der Farbe allein erfordert vermutlich weniger Verarbeitungsaufwand als das Merken von Farbe und Form zugleich. Erst wenn die Farben ähnlich waren, lernten die Hummeln auch Formen und Muster. Dadurch dauerte das Lernen jedoch wiederum länger. So kommen die Insekten stets mit dem Prinzip, so viel wie nötig und so wenig wie möglich, zum bestmöglichen Ergebnis bei der Nahrungssuche. Zitat Ende. Mit der menschlichen Entscheidungsfindung hat sich dagegen eine Studie der Universität Dresden befasst. Ein Forschungsteam um Stefan Kiebel, Professor für kognitive, komputationale Neurowissenschaft, ist dort der Frage nachgegangen, warum Menschen oft Entscheidungen im gleichen Muster treffen und sich für das Altbewährte entscheiden, selbst wenn es augenscheinlich bessere Alternativen gibt. Das ist nun allerdings nicht erst heute wichtig zu wissen, weil die Antwort ja eine erhebliche Bedeutung haben kann. Zum Beispiel für die Durchsetzung von Innovationen in der Gesellschaft. Nehmen wir als Beispiel das Elektroauto. In seiner Studie untersuchte das Team in 9 neu erhobenen Entscheidungsaufgaben sowie 6 bereits veröffentlichten Datensätzen mit insgesamt über 700 Teilnehmenden, wie Menschen Werte in klar definierten Entscheidungskontexten zunächst lernen und welche dieser gelernten Optionen sie anschließend in neu kombinierten Kontexten bevorzugen. Dr. Ben Wagner, der Erstautor der Studie, fasst die Ergebnisse wie folgt zusammen. Ich zitiere ihn. Unsere Studie zeigt, dass viele irrationale Präferenzen nicht primär dadurch entstehen müssen, dass Menschen Werte relativ zu anderen Werten abspeichern, sondern dadurch, dass Menschen in einem bestimmten Kontext dazu neigen, einmal bevorzugte Handlungen zu wiederholen. Diese reine Wiederholung kann später auch in neuen Kontexten oder Umgebungen dazu führen, dass eine bestimmte Option weiterhin bevorzugt wird, selbst wenn es gleichwertige oder sogar bessere Alternativen gibt. Zitat Ende. Denn man konnte nachweisen, dass Menschen dazu neigen, bereits getroffene Entscheidungen zu wiederholen, unabhängig davon, ob diese im neuen Moment noch sinnvoll sind. Entscheidend ist dabei nicht das Abwägen von Vor- und Nachteilen, sondern die Erinnerung an vorheriges Handeln. Diese wirkt wie eine gedankliche Abkürzung und beeinflusst die nächste Wahl. Ich zitiere Dr. Wagner noch einmal: Das Überraschende war, wie stark Wiederholung allein Präferenzen verändern kann. Häufiger gewählte Optionen wurden nicht nur bevorzugt, sondern auch als besser eingeschätzt. Zitat Ende. Ich finde das überaus interessant, denn in meinen Worten gesagt, entscheiden sich Menschen dann also dazu, das Übliche zu tun, ohne über dessen Vor- und Nachteile noch einmal nachzudenken. Man macht sich eben nicht die gleiche intellektuelle Mühe, wenn das Altbewährte ja doch schon so oft zu so guten Ergebnissen geführt hat. Das mag ja bei individuellen Entscheidungen hinnehmbar sein, aber wie sieht es bei unternehmerischen oder politischen Entscheidungen aus? Wäre es dann nicht vielleicht besser, lieber ein wenig mehr Gedankenschmalz aufzuwenden und noch einmal nachzudenken, bevor man an einem alten, in die Irre führenden Glaubenssatz festhält? Wie auch immer, ich werde mal versuchen, einen der beteiligten Forschenden zu einem ausführlichen Gespräch zu diesem Thema einzuladen. Mit einem Ausschnitt des Lernens aus Erfahrungen und der dadurch bedingten Veränderung des Verhaltens befasst sich eine deutsch-US-amerikanische Kooperation unter Beteiligung des European Neuroscience Institutes Göttingen, dem ENIG, nämlich mit dem Lernen aus sozialen Erfahrungen. Menschen wie Tiere lernen aus sozialen Erfahrungen. Sie passen ihr Verhalten an frühere Interaktionen mit anderen an und erhöhen so ihre Überlebens- und Fortpflanzungschancen. Wie das im Einzelnen funktioniert, weiß man aber noch nicht genau. Dr. Frederik Alexander Römschied vom ENIG hat nun in Zusammenarbeit mit Forschenden der Princeton University in New Jersey in den USA anhand des Beispiels von Fruchtfliegen gezeigt, dass männliche Fruchtfliegen ihr Verhalten flexibel an veränderte soziale Bedingungen anpassen können. Mit einem neuartigen Verfahren gelang es den Forschenden, das Verhalten interagierender Fliegen auch entgegen ihrer natürlichen Instinkte zu steuern. Dazu wurden die Nervenzellen der Fliegen genetisch so verändert, dass sie mittels LED-Licht gezielt an- und natürlich auch abgeschaltet werden können. Das Verfahren erlaubt es, das Verhalten genetisch veränderter und frei interagierender Fliegen in Echtzeit zu analysieren und ihre Reaktionen gezielt mit Licht zu beeinflussen. Die Grundlage dafür bildet das maschinelle Lernen, bei dem Computer darauf trainiert werden, aus aufgezeichneten Daten zu lernen, Muster zu erkennen und daraus Schlussfolgerungen abzuleiten. Konkret wurden Fliegenpaare, je eine männliche und eine weibliche Fliege, bei der BALZ untersucht. Männliche Fliegen versuchen dabei, durch Singen mit einem ihrer Flügel das Weibchen zur Paarung zu bewegen. Die Nervenzellen des Weibchens, die für die Rückwärtsbewegung zuständig sind, sogenannte Moonwalker-Nervenzellen, wurden mit LED-Licht aktiviert, und zwar jedes Mal, wenn das Männchen sang. Für das Männchen entsteht daraus eine alternative soziale Realität, an die es sich erst einmal anpassen muss, da sich das Weibchen ja nicht wie gewohnt bewegt. Das Ergebnis dieses Tests: verhält sich die Fliege anders als gewohnt, lernt ihr Gegenüber aus dieser Erfahrung und entwickelt neue Verhaltensstrategien, um sich anzupassen. Dr. Römschied beschreibt das so, ich zitiere: Wir könnten soziale Erfahrungen experimentell umschreiben und anschließend untersuchen, wie sich das Verhalten an diese Erfahrung anpasst. Und weiter: Damit schaffen wir die Grundlage, um zu verstehen, wie individuelle soziale Erlebnisse neuronale Prozesse langfristig beeinflussen, um Lernen aus sozialer Erfahrung zu ermöglichen. Diese Mechanismen sozialer Informationsverarbeitung sind auch für das Verständnis psychischer Erkrankungen von Bedeutung und könnten langfristig dazu beitragen, neue Behandlungsansätze zu entwickeln. Zitat Ende. Und ganz zum Schluss erwähne ich noch einen Bericht, der auf den ersten Blick nur ganz am Rande mit der Frage von Lernen und Verhalten zu tun zu haben scheint. Es geht um eine Untersuchung des Öko-Instituts in Freiburg, mit der die Auswirkungen der vor kurzem von den Regierungsfraktionen im Bundestag veröffentlichten Eckpunkte für ein Gebäudemodernisierungsgesetz auf die Klimaziele analysiert worden sind. Dr. Sibylle Braungart vom Öko-Institut hat die Auswirkungen dieser Eckpunkte, noch gibt es ja keinen Gesetzentwurf, auf die Klimaziele ermittelt und dabei neben den Punktzielen, also den gesetzlich festgelegten Emissionsmengen für die Zieljahre 2030 und 2040, auch Budgetziele berechnet. Diese zeigen die über mehrere Jahre kumulierte Treibhausgasmenge bis 2040. Schon heute ist es ja so, dass die im Klimaschutzgesetz festgelegten Grenzwerte verfehlt werden. Und zwar für das Jahr 2030 um 25 Megatonnen CO2-Äquivalente pro Jahr und für das Jahr 2040 um 102 Megatonnen CO2-Äquivalente pro Jahr. Wenn man den jetzt in diesem Eckwertepapier vereinbarten Rahmen zugrunde legt, erhöht sich diese Lücke gegenüber den festgelegten Zielen für das Jahr 2030 um weitere 5 bis 8 Megatonnen CO2-Äquivalente und für das Jahr 2040 um weitere 108 bis 172 Megatonnen CO2-Äquivalente. Ein zentraler Grund ist der geplante Wegfall der Vorgabe, dass neu eingebaute Heizungen zu mindestens 65% mit erneuerbarer Wärme betrieben werden müssen, wie es das jetzige Gebäudeenergiegesetz vorsieht. Diese Anforderung ist das bedeutendste Klimaschutzinstrument im Gebäudebereich. Ihre Minderungswirkung beträgt 9,6 Megatonnen CO2-Äquivalente im Jahr 2030 und 30,2 Megatonnen CO2-Äquivalente im Jahr 2040, womit sie für über 80% der gesamten Emissionsminderung des Gebäudeenergiegesetzes steht. Dr. Braungart sagt dazu, Zitat: Wenn dieser verbindliche Standard entfällt, fehlt ein zentraler Treiber für den Umstieg auf erneuerbare Wärme und die Transformation verlangsamt sich deutlich. Zitat Ende. Nun soll in den Eckpunkten diese 65%-Regelung ersetzt werden durch zwei neue Instrumente: eine Biotreppe für neu eingebaute fossile Heizungen und eine Grüngas- bzw. Grünheizölquote für das Inverkehrbringen von Gas und Öl. Letztere starten gemäß den vorliegenden Eckpunkten im Jahr 2028 mit bis zu 1%. Der weitere Anstieg und das Ambitionsniveau sind bislang nicht festgelegt. Für die Analyse hat Dr. Braungart daher ein Stufenmodell zugrunde gelegt, das für die Biotreppe ab 2029 zunächst 10%, ab 2035 30% und ab 2040 60% erneuerbare Anteile vorsieht. Deshalb sagt Dr. Braungart, ich zitiere sie noch einmal, wichtig sind jetzt zwei Dinge. Zum einen muss die Biotreppe ambitioniert ausgestaltet werden, damit sie eine relevante Klimaschutzwirkung entfalten kann. Insbesondere muss die zweite Stufe so früh wie möglich kommen und so ambitioniert ausgestaltet sein. Zum anderen müssen Vermietende die Mehrkosten tragen, die mit dem Einsatz für teure Brennstoffe entstehen, damit sie dieses Kostenrisiko in ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen und damit Mietende wirksam geschützt sind. Zitat Ende. Warum das nun mit Lernen und Verhalten zu tun haben soll, wie ich es anfangs behauptet habe? Nun, ich habe den Eindruck, dass man nicht gelernt hat und sich nicht auf die mittlerweile veränderte Einstellung der Verbraucher eingestellt hat. Sind uns die Fruchtfliegen vielleicht voraus?